Lachsblau. Der Versicherungspodcast.
Hallo und herzlich willkommen im heißesten Podcast-Studio in Deutschland. Das liegt nur wenig an den Moderatoren, vielmehr an dem Gast und natürlich an dem heutigen Wetter. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lachsblau. Mein Name ist Martin Morgenstern und ich bin Copywriter beim Alster Spree Verlag.
Und ich bin Martin Thaler, Redakteur bei Pro Contra. Und wir sprechen mit unseren Gästen alle 14 Tage über Neuigkeiten, Entwicklung und den Flurfunk aus der Branche.
Und du hast fast nichts abgelesen. Ich bin so stolz auf dich.
Das ist langsam richtig ist gut eingesickert.
Was du auch nicht ablesen darfst, denn das ist eine super spontane Frage. Wenn du mit einem Gut oder einer Dienstleistung oder was auch immer handeln könntest, was wäre das?
Ich habe mal so einen Film gesehen mit Justin Timberlake, wo die Menschen irgendwie nur einen bestimmten Kontingent an Zeit haben und man kann auch mit dieser Zeit handeln.
Ja.
So, dass Zeit, also man hat dann irgendwie 5 Tage noch zu leben, aber du kannst dir von anderen Leuten Zeit übertragen lassen. Also Zeithändler. Weil dann treffe ich Justin Timberlake.
Wie heißt denn der Film?
Time oder sowas, glaube ich.
Das darfst du noch gar nicht sagen, weil ich dich noch gar nicht vorgestellt habe, Marco. Geheimnisvoller Gast.
Wer ist denn das?
Das sage ich natürlich noch nicht. Denn ich wollte jetzt hier groß anmoderieren, dass unser heutiger Gast sich selbst als Aufmerksamkeitshändler bezeichnet. Und jetzt muss ich einen großen Atmer nehmen, denn ich würde ihn gerne mit all seinen Bezeichnungen vorstellen. So, also. Heute im Studio ist bei uns der Leiter Neue Medien beim Versicherungsbote, Geschäftsführer der Online-Marketing-Gesellschaft der Versicherungsbranche, kurz OMGV, Eigentümer von Ass im Ärmel, Lehrbeauftragter an der HMKW, Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft und Dozent beim BWV-Bildungsverband. Bei uns ist Marco Petersohn.
Hallo Marco.
Hallo Martin.
Ich bin fertig. Kann nicht mehr.
Ist jetzt noch wärmer. Ja.
Achso, genau. Das sollte ich übrigens noch sagen. Falls ihr komische Hintergrundgeräusche hört, das ist ein Lüfter, den wir hier in diesem wunderbaren kleinen Studio aufgestellt haben. Ansonsten würden wir uns nämlich zu Tode schwitzen. Soweit dazu. Was ich jetzt aber unterschlagen habe, ist, dass du ja selbst Podcaster bist. Und zwar den dezenten Namen dir gegeben hast, Königsmacher-Podcast. Gleich natürlich die Frage, wie viele Könige hast du denn schon gemacht?
Ich habe es neulich durchgezählt, dann glaube ich 154. Und ich mache keine Könige, ich lade mir Königsmacher ein. Ich interviewe nur Königsmacher und Königsmacherinnen.
Okay, krass. Hast du den so verstanden?
Nee.
Danke.
Okay. Ich dachte auch, dass man zur Krönung bei dir anrückt und dann kommt dieser Ritterschlag mit dem Podcast-Mikrofon.
Okay, das mache ich vielleicht bei einer Live-Sendung mal, die ich ja gefragt habe, ne, wenn ich sowas mache auf einer Bühne, ja, vielleicht.
Aber es gibt natürlich einen wirklichen Grund, warum wir dich eingeladen haben. Und das ist ja gerade dieses OMGV-Dings, Bums. Da haben wir nämlich einen Award gewonnen und sind total unverdientermaßen Zweiter geworden.
Keiner weiß, warum.
Nee, voll nicht. Aber was mich da viel mehr interessieren würde, ist, wie bist denn du auf den Gedanken gekommen, sowas Abgefahrenes zu awardisieren? Dieses Wort habe ich mir gerade ausgedacht, aber ich finde, es passt ganz gut. Versicherungspodcasts auszuzeichnen.
Versicherungspodcast war ja nur der logische Schritt, nachdem wir ja am Anfang erfolgreiche Makler und Vermittler ausgezeichnet haben. Mhm. Und dann irgendwann kam es halt so, ja, lass doch mal einen Podcast auszeichnen. Das war im letzten Jahr. Das erste, ne? Der erste war letztes Jahr. Mhm. Und das ist halt so gut angekommen.
Da sind wir übrigens im Mittelfeld gelandet, nur mal so.
Genau. Und dieses Jahr seid ihr Zweiter geworden.
Was für eine krasse Aufstiegsgeschichte.
Ja. Ja. Mal gucken, wo nächstes Jahr es hingeht. Genau. Hörst du Privatpodcasts und wenn ja, was zeichnet einen guten Podcast für dich aus?
Ich höre gar nicht so viel, obwohl viele Leute denken, ich würde das tun, ja. Aber wenn man selbst viele aufnimmt, hast du irgendwie weniger Lust dazu. Und wenn ich, also für mich macht es dann eigentlich gute Geschichten, deswegen, also ich finde halt, ne, Geschichten aus der Geschichte ist der, den ich, wenn ich einen regelmäßig höre, dann ist es der, wo einfach auch zwei Leute miteinander sich immer verschiedene Geschichten erzählen aus der Geschichte und man halt so dranbleiben kann.
Das hatten wir sogar schon mal, oder?
Der ist super, aber ich mag besonders, das sind ja so zwei Österreicher und manchmal entstehen halt so kleine Redepausen, so wie bei uns.
Was?
Die moderieren, aber die lachen das dann so komisch weg. Also der eine fängt dann immer an zu lachen. Irgendwie. Ja, und das war der Moment, als Hitler starb. Ja, genau. Also... Ich finde das aber, also das war natürlich ein sehr, sehr schlechtes Beispiel, aber die machen das sehr charmant. Ich höre den sehr, sehr gern.
Ja, ich finde auch. Ich finde das Konzept super und das ist einfach ein sehr schöner Podcast.
Und ich bilde mir ein, dass wir auch über diesen Podcast schon mal mit einem Gast oder einer Gästin gesprochen haben, dass es auch ein favorisierter Podcast war. Ich erinnere mich bloß da nicht mehr mit wem. Franziska Geusen?
Kann das sein? Das kann sein.
Ja, Mit der habe ich auch darüber gesprochen. Stimmt.
Echt?
Sie war auch bei mir im Königsmacher. Podcast.
Nee. Sie ist also auch Königin.
Richtig.
Königsmacherin, genau. Richtig. Sie war einfach und da hat sie
nicht verstanden mit dem Königsmacher.
Wir müssen nochmal ganz von vorne anfangen.
Nee. Sie hat dann nämlich ganz am Anfang, ganz am Ende nicht nur Bücher empfohlen, sondern Leute, die auch Podcasts, und da kam man nämlich auf den König, auf den im Königsmacher Podcast auf Geschichten aus der Geschichte.
Ja. Marco, wir könnten natürlich jetzt, das wäre mir eigentlich ganz lieb, über die Wirrung der Geschichte reden, oder über das Thema Finfluencer. Warum? Das sagen wir gleich, aber es ist ja ein hochaktuelles Thema derzeit, also wird zumindest immer mehr beschäftigt auch die Politik, so ein großer Branchenverband ist jetzt drauf angesprungen, hat ein Rechtsgutachten erstellt. Wie blickst du denn auf das ganze Thema? Ist das einfach gerade ein Sturm im Wasserglas oder ist da wirklich ein Problem, was gelöst werden muss?
Ich sehe es echt als Problem oder schon lange. Also es ist einfach so, also mir ist es vollkommen egal, in welchen Medien man irgendwas macht. Für mich denke ich mir so, okay, was du tust, ist das relevant und nicht, wo du es tust. Und ich habe nie verstanden, warum Leute einfach online über Sachen, über Versicherungen, Finanzen da reden können, beraten können. Du kannst ja nicht auch einfach nicht um die Ecke gehen hier bei euch, direkt rausgehen und dann einfach so ein Finanzversicherungsbüro aufmachen. Darfst du ja auch nicht. Ich habe nicht verstanden, warum es erst jetzt so groß wird, aber es ist auf jeden Fall ein großes Thema und ja nicht nur bei uns, sondern es ist ja weltweit ein Thema.
Ja, und haben die denn wirklich Einfluss auf die Leute? Also es wird ja immer diese eine BaFin-Studie herbeigezogen, aber Leute, die sich dann diese YouTuber angucken, die dann teilweise da maskiert sitzen. Also folgen sie denn wirklich diesen Tipps, die da gegeben werden? Ich kann mir das immer ganz schwierig vorstellen.
Naja, wir haben ja alle noch letztes Jahr Immo-Tommy mitbekommen, vermutlich.
Ja, ja.
Und wo irgendwelche Leute sich, was ich nicht verstehe, aber die einfach, glaube ich, in Süddeutschland wohnten und sich von ihm eine Wohnung irgendwo im Norden gekauft haben. Wir reden, glaube ich, von 300.000, die da investiert haben. Und es wahrscheinlich ein Dreckloch war. Und die haben halt einfach irgendeiner Person, die sie im Internet kennen, 300.000 für eine Wohnung gegeben, die sie nicht kennen. Also ich finde, ne, das sagt, glaube ich, alles. Also ja, die haben Einfluss, klar. Die sind ja auch nicht anders als Influencer, ne? Auch Influencer haben ja Einfluss, ne? Mode, Musik. Für Influencer halt zum Thema Finanzen.
Ja, das stimmt.
Ja, aber Mode klingt ja für mich so unverfänglich, genauso wie irgendwelche, weiß nicht, Make-up-Tipps klingt auch für unverfänglich. Aber wenn ich jetzt mir überlege, ich würde ja jemandem 300.000 Euro überweisen, nur weil ich vermeintlich seinem Einfluss erlegen bin, finde ich das schon schwierig, wenn da nichts geregelt dahinter ist.
Du meinst geregelt von Politikseite her? Ja, genau. Ja, klar. Das finde ich auch.
Es ist schon schwierig. Es ist schwierig, gerade weil, also man kann ja dann auch den Medien Vorwurf machen, die dann immer ihren Börsenporno fahren. So, und dann
Börsenporno?
Ja, das ist wirklich der Fachbegriff. Wenn du halt, das sind die fünf geilsten Aktien, um reich zu werden und so weiter. Da hängen die Leute und denken, oh ja, 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 das ist ganz geil. So, ob da jetzt wirklich gehalten, natürlich haben die irgendwelche Kennzahlen, so, aber das sind ja auch Journalisten, das sind jetzt nicht unbedingt, die haben jetzt auch keine Ausbildung, dass sie ein Jahr an der Frankfurter Börse volontiert haben.
Ja, aber ich glaube, das Problem ist nicht, dass du irgendwelche Informationen, weil das habe ich ja jetzt gelernt im Zuge von dem, wo wir noch gleich zu kommen, dass ja Influencer, die berufen sich immer auf die Meinungsfreiheit. Ne? Also alles, was sie machen, sagen die ja, das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt.
Genau.
Und ich finde, das ist auch vollkommen okay. Und wie ich auch gelernt habe jetzt, in der Meinungsfreiheit ist auch Lügen gedeckt. Lügen ist vollkommen okay. Du darfst lügen, das ist nicht verboten. Moralisch vielleicht nicht ganz okay, aber du kannst lügen. Was aber bei den ganzen Finfluencern oder auch Influencern, die haben ja Geschäftskonzept dazu. Also ich meine, du kannst ja alles erzählen, was du willst. Wenn du aber dann sagst, kauf das und ich mach Geld damit, dann ist es ja keine Meinungsaussage mehr. Ne? Dann ist es ja quasi für dich ein Geschäftskonzept. Und wenn die den Börsenporno, was übrigens ein schönes Wort ist, weil ich mir mehr merken werde, wenn du das halt sagst und du aber nicht einen Affiliate-Link dahinter setzt, ne, und sagst, und übrigens über diesen Link kommst du da hin und bekommst die Aktien günstiger, dann ist es ja voll okay. Also dann ist es ja nicht schlimm.
Ja, genau. Halt, aber da muss man halt auch differenzieren. Also genau. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie die Leute zu informieren, aber wenn du da ein Geschäftsinteresse dahinter setzt, dann muss es reguliert werden. Oder beziehungsweise muss es kenntlich gemacht werden, dass da halt tatsächlich ein Interesse dahinter steckt. So, aber Marco, warum bist du eigentlich heute hier? Was hast du mit dem Thema Finfluencer zu tun? Und da hast du nämlich, und jetzt kannst du uns gleich mal erzählen, wie es dazu gekommen ist und welche Rolle du hast, zusammen mit, das muss ich wieder ablesen, der Westfälischen Hochschule und dem Institut für Journalismus und Public Relations eine Studie lanciert, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie es dazu gekommen ist und mit welcher Frage ihr in dieser Studie nachgeht.
Also, erstmal ist das, was war das, Journalistische Institut an der Westfälischen Universität? Das ist also nur das Institut davon. Und mit denen habe ich das gemacht, weil halt einer meiner ältesten, mitbesten Freunde ist halt der Professor. Und der sagte mir halt mal, Marco, können wir nicht mal irgendwas zusammen machen? Ne? Weil ich habe immer Studenten, wir wollen so Praxisbezug machen. Und dann sagte der für mich, und das war schon vor 2 Jahren, ich finde das Thema, da war ja schon Finfluencer bei uns ein großes Thema. Für ihn halt gar nicht, also ne, außerhalb unserer Blase war es noch kein Thema. Er sagt, ja, boah, mal schauen, ja, lass mal gucken. Ich sage, aus dem, ne, durch den Königsmacher-Podcast, wo wir wissen jetzt, über 150 Folgen, habe ich auch Kontakt zu Leuten. Und ich dachte mir, mich würde interessieren, sind denn die wirklich Finfluencer? Das war so quasi die Eingangsfrage, die ich mir stellte und die ich dann ihm stellte. Und dann hat er gemeint, ja, das kann ich mit meinen Studenten mal machen, das klingt voll gut. Und im Zuge dessen, der Vorbereitung, hat er gemerkt, das gibt's überhaupt, es gibt keine weltweiten Studien dazu, warum Follower Finfluencern vertrauen. Und dann hat er mit 2 anderen Professoren, den Namen muss ich jetzt ablesen, was sonst merke ich. Also der eine ist Henning Alf, also Professor Henning Alf, der ist auch von der Westfälischen Universität. Und der zweite, das ist wohl eine Besonderheit in internationalen Studien. Kommt von der Otto von Guericke Universität in Magdeburg. Und das ist der Professor Abdulkarim Sadrie. Mal gespannt. Und die haben das auch gesehen, haben gesagt, so krass, das ist spannend. Lass uns dazu mal forschen. So, und dann kam ich quasi dazu und habe gesagt, ich habe Kontakte zu den Finfluencern, heißt Maklern, Vermittlern, Honorarberatern. Ich stelle die Kontakte her und die machen die Studie dazu. So kam es dazu.
Und welcher Frage geht jetzt nach? Also es geht um das Thema, warum folgen Menschen Finfluencern?
Genau, die Kernfrage war halt, meine Kernfrage an die war, warum vertrauen die? Also ich habe euch vorhin schon erzählt, wir kennen Basti Kunkel, nicht alle persönlich, wie wir gemerkt haben. Ja, einer von den Martins hier nicht.
Richtig.
Und wir wissen, dass Basti Kunkel, wir wissen, dass der kompetent ist, dass der seriös ist, dass er vertrauenswürdig ist. Und dass man dem halt beim Thema, wenn der über Versicherung, Finanzthemen redet, kann man dem vertrauen. Aber halt Max Mutzke, der da auf YouTube plötzlich da irgendwas von Versicherung mit Kopf sieht, der weiß es ja nicht. Und die Frage war, ich dachte mir so, okay, warum vertraut der dem? Also wieso vertraut er dem? Und die Kernfrage ist halt, sind das ein wirkliches Influencer? Sind das Finfluencer? Nach welchen Mechanismen funktionieren die? Und das war dann so quasi die Kernfrage. Die sagten, okay, wir befragen von diesen Finfluencern, die ich geliefert habe, die Kontakte, befragen wir die Follower, warum vertraust du denen? Im Endeffekt auch so, warum würdest du bei dem was abschließen? Also wirklich, es ging auch einfach eine Studie, die hat wirklich nicht nur mit 10 Likes und was weiß ich, sondern wirklich darauf abzielte, was kann man machen, was muss man machen, um halt online Vertrieb machen zu können.
Du hast aber gerade gesagt, dass es weltweit die erste Studie zu diesem Thema ist.
So wurde ich informiert, ja.
Das bedeutet dann aber, oder da stellt sich für mich die Frage, ist es außerhalb von Deutschland einfach kein Problem, dass bis dato noch nicht dazu geforscht worden ist, oder sind wir einfach gerade die Ersten?
Dass es ein Problem ist, kann man daran erkennen. Habt ihr mitbekommen, Anfang Mai gab es in UK und 5 anderen Ländern gab es einfach so Polizeidurchsuchungen, auch Festnahmen von Finfluencern, die einfach online illegale Produkte beworben haben oder illegale Sachen gemacht haben, und 3 wurden auch verhaftet. Also es ist halt ein weltweites Problem. Da können wir fest an. Ich glaube, es war einfach das Besondere an der Studie, wo die sagten, ey Marco, das ist halt sonst nicht so möglich, dass ich halt die Kontakte mit denen habe. Ja, also ne, die diversen jetzt meine Follower, die diversen Makler und so weiter sagten, okay Marco, machen wir für dich mit. Also weil wir dich kennen, wir wissen, okay, das ist halt ein gutes Ding, das klingt scheinbar gut. Deswegen machen wir mit und tun einfach diesen Fragebogen. Wir reden ja nicht von dem Fragebogen, der war nicht, findest du Basti Kunkel gut? Ja, nein, vielleicht. Sondern wir reden von einem Fragebogen, der halt einfach ungefähr 7 bis 10 Minuten dauert. Und wo einfach unendlich viele Fragen da reingehen. Auch so, findest du den hübsch oder sowas. Ne? Also solche Sachen, die halt alle wohl relevant sind, um mal zu schauen, wie ist die Beziehung zwischen dem Follower und dem Finfluencer. Und das haben die mitgemacht, ja.
Basti Kunkel ist sehr hübsch. Sag's. Der kommt ja jetzt in den Podcast.
Ja.
Basti Kunkel, bitte komm.
Du hast jetzt ja schon das Wort Vertrauen benutzt. Aber wie kannst du dir denn erklären, also es gibt da ja wirklich skurrile Typen unter den, also jetzt nicht Basti Kunkel, also, ne, sondern also hier dieser Flo Farrell, der da halt mit so einer Guy Fawkes Maske da irgendwie aus Dubai sendet. Und trotzdem genießt er ja offensichtlich bei seiner Anhängerschaft ein sehr großes Vertrauen. Und also wenn ich jetzt zum Versicherungsmakler gehe und der sitzt da mit so einer Turtles-Maske oder so, würde ich ja auch denken, was ist mit dir denn los? Aber also wie ist denn dieser Widerspruch zu erklären, dass da so Leute auftreten mit Maske und die Leute sagen, ja, wow, erzähl mal.
Also ich muss ja sagen, wir haben ja wirklich nur, also wir haben ja in der Vorab Studie haben wir uns überlegt, okay, also wir haben jetzt drei verschiedene Arten von Finfluencern für uns mal so definiert. Ne? Die einen sind unsere Maklervermittler, ne? Die wir einfach in der Studie geschaut haben, sind das Finfluencer oder nicht? Wo wir rausfanden, ja, waren sie, also können wir es festlegen. Das zweite, und die habe ich einfach, also die habe ich jetzt mal so für uns definiert, als das sind die seriösen und die auch Abschlüsse haben, also die wirklich die dazu befähigt sind. Ne? Dann gibt es ja auch noch seriöse, wie jetzt Finanzfluss zum Beispiel. Die sind ja keine Versicherungsmakler, aber die, ich glaube schon, die haben halt einen journalistischen Anspruch und die haben halt schon, die sind schon seriös. Ne? Und dann gibt es halt den dritten Teil, das sind einfach so Influencer oder Filmfluencer, die einfach so weder sonderlich kompetent noch seriös sind. Und dazu gehört ja der. Was die genau, warum man denen genau vertraut, weiß ich ja nicht. Das haben wir nicht untersucht. Aber ich glaube ja bei denen, wenn ich solche, die ganzen Unseriösen mir anschaue, dann versprechen die eigentlich das, was immer so versprochen wurde schon, ne? Ey, also vertrau mir, dann wirst du einfach ganz schnell reich werden, ohne was zu tun, weil ich habe ja bei dem Guy Fawkes-Typen, den kannte ich übrigens vor der Einladung hier noch gar nicht. Dachte mir so, voll spannend, aber ich glaube, das ist einfach so ein bisschen so dieser Weltverschwörungsding, da so ist jemand, der einfach so Geheimnisse herausbricht. Der muss wirklich ein Insiderwissen haben, weil sonst könnte er sein Gesicht ja jedem zeigen. Dass das wahrscheinlich sogar vertrauensfördernd wirkt. Jetzt nicht bei dir, mir, also bei uns
ich
nicht.
Schon. Also ich fange gerade dabei schon.
Gut, okay. Bei dir nicht. Bei dir schon. Nee, aber ich glaube, dass das sogar echt bei denen halt vertrauensfördernd mitwirkt. Ne?
Das glaube ich auch.
Und aber auf jeden Fall, ich glaube, die sprechen einfach die ganzen Filmfluencer. Diese Unseriösen sprechen einfach die Gier extrem an. Ne? Die sagen einfach, ja, brauchst nichts viel machen und wir vertrauen mir und hier, dann tun die irgendwelche gefakten Chatverläufe. Das ist ja nicht nur bei den Filmfluencern, sondern kommen wir auch mal auf die schlechten Coaches, die wir auch jetzt ein paar Jahre in der Branche hatten schon, die auch dann diese gefakten hier. Jeden Tag hast du 5 Kundenkontakte, folg mir einfach und ne? Das ist ja nichts Neues.
Das stimmt, ja. Diese Gier, die ist natürlich wirklich sehr greifbar. Dann in diesen Videos. Makler, die sich jetzt, also ein Ergebnis eurer Studie, und da, das erzähle ich jetzt einfach mal, sind ja auch Finfluencer, wenn ich das richtig verstanden habe. Da können die sich gar nicht gegen wehren.
Genau, also ich muss aber noch hier sagen, die Studie, die ist gerade, also die ersten Ergebnisse sind gerade erst raus. Die wird das, es hat eine, es ist halt eine wissenschaftliche Studie, das heißt, die Professoren schreiben die jetzt gerade fertig. Die soll Ende diesen Monats, wurde mir jetzt gesagt, wollen die fertig sein mit dem Paper. Und dann wird dieses Paper zum Double Blind Peer Review, wie ich gelernt habe, eingereicht bei verschiedenen Journalen und dann kommen die erst raus. Also, mhm, ne? Also nicht, weil sie irgendjemand sagt, so, hey, ich will das mal lesen, das dauert einfach, ich glaube, bis Herbst. Die sagt, naja, vielleicht im Herbst, wenn wir Glück haben, ist die raus. Und genau, und, aber über Ergebnisse, über ein paar kann ich schon reden. Und die eine ist halt, das war ja meine Kernfrage, sind denn die wirklich, wir haben auch geredet, das sind Filmfluencer und was weiß ich, weil ich kenne auch ganz viele aus irgendwelchen Schulungen auch und sowas, ja, ich will kein Filmfluencer sein. Ja, das kann ich jetzt schon mal sagen, das ist vollkommen egal. Also ob du sein willst oder nicht. Wenn du Makler bist oder Vermittler, vollkommen egal, wenn du es mit Versicherung machst und auf Instagram meinetwegen aktiv, dann bist du Filmfluencer. Du hast jetzt nur noch die Wahl, gut oder schlecht zu sein, aber du bist einer, das ist keine Frage.
Was braucht Social Media dazu? Weil ich jetzt gerade überlege, also eigentlich ist ja jeder Makler per se dann schon Influencer, weil er Einfluss, Name.
Ja, aber da wir ja, ne, Influencer-Mechanismen sind ja auch so auf Online-Bereich. Also, sie haben auch geschaut auf, ich glaube, wir haben auch Blogs oder sowas abgefragt, was aber auch zu Social Media mitgehört im großen Sinne im Prinzip. Aber ja, also online aktiv ist mit irgendwelchen, sag ich mal, online aktiv mit Rückkanälen, was weiß ich, sowas.
Und müssen dann Makler auch so Privates aus ihrem Leben teilen. Also viele Finfluencer machen das ja und sagen, hier, guck mal, mein neuer Mercedes und hier, ne, jetzt gehe ich hier schön zu Nusret essen und so weiter. Also muss der Makler jetzt auch irgendwie seine Follower mitnehmen zur Gaststube und beim Wiener Schnitzel zuschauen lassen?
Nee, musste nicht. Das war nämlich die zweite. Also vielleicht mal auch, um das mal so zu umreißen, wie die jetzt quasi erforscht haben, war einfach, es gibt so eine Influencer-Modell und wir haben quasi die unsere Filmfluencer Antworten in dieses Modell reingepackt und geschaut, funktioniert das Modell genauso, weil wenn das Modell genauso funktioniert, dann sind das Filmfluencer, ne? So, das ist das Wissenschaftliche. Und der Unterschied zwischen Filmfluencer und Influencer war, und das fand ich spannend, dass du halt nicht, du musst nichts Privates da veröffentlichen. Du kannst, du musst nicht, es hat aber keinen Einfluss, weil es wurde immer gemessen, hat das, was du tust, Einfluss auf den Vertrieb im Endeffekt, ne? Und da war einfach die Sache, musst du nicht. Das ist vollkommen irrelevant. Also ob du jetzt sagst, ich habe jetzt einen neuen Mercedes, gut, mein neuer Mercedes, wenn du auf Gier anspielst, dann vielleicht doch schon wiederum. Aber du musst jetzt nicht sagen, so, hey, ich gehe mir jetzt hier ein Eis um die Ecke kaufen. Guck mal, voll schönes, schönes sonniges Wetter heute in Berlin. Hier, ich hole mir jetzt ein Eis. Machen ja Influencer und sagen so, hey, ich nehme euch in meinem Leben mit. Ist für Influencer, kann man nicht nachweisen, hat keinen Einfluss auf Vertrieb, ja. Nein, ist egal.
Also da wollen die Leute dann wirklich Fakten haben.
Ja, also ich glaube, es liegt auch daran, dass einfach Finfluencer anders in den Markt reintreten als wir Influencer. Das ist meine, das ist nichts Wissenschaftliches hier, weil nämlich jetzt, wenn es Christoph hört, würde er sagen, was? Das kannst du nicht sagen. Das ist meine persönliche Analyse dieser Situation. Ich glaube, als Influencer fangen ja einfach an mit ihrem Privaten und machen das dann zum Geschäftskonzept. Ne? Hier, Bibi's Beauty Place oder sowas, die fingen ja irgendwie an als 14-Jährige, was weiß ich, hat sie irgendwie geschminkt und irgendwann hat sie gemerkt, so hey, cool, dann haben halt die anderen 14-Jährigen gesagt, so, ey, die ist voll süß, die ist voll nett, die ist eine von uns und hat quasi ihr Leben und danach hat er daraus ein Geschäftskonzept gemacht. Finfluencer oder so die Makler, also unsere professionellen Berater, sage ich jetzt mal, kompetenten Berater, die fangen ja an mit einem professionellen Anspruch und sagen, okay, ich bin jetzt hier auf Instagram und ich habe einfach dazu Wissen. Und da ist das Private, glaube ich, nicht so relevant.
Meinst du, es wird sich ändern? Also, dass einfach die Zielgruppe irgendwann so tickt, dass sie erwarten, dass der Mensch, der mir jetzt einen Versicherungsvertrag aufschwatzt, dass der auch sagt, ich möchte gerne mit dir gemeinsam ins Eiscafé gehen und ich möchte dir gerne mein Leben zeigen?
Weiß ich nicht, ob es der Anspruch ist, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube ja auch nicht, dass sie alle... Die haben zwar Einfluss, aber es wird nicht aktiv nach nur Finfluencern gesucht. Ne? Die Leute sind ja jetzt auch die Leute. Die Generation Z, die jetzt die neue, die suchen ja nicht nur zwingend danach und sagen, so, hey, der muss cool und hip und sowas sein. Das war auch zum Beispiel eine Erkenntnis, dass wir einfach rausgefunden haben, bist du gar nicht. Das ist einfach ein starker, die haben es Treiber genannt, Seriosität und Integrität. Die sind halt, das sind zum Beispiel ein faktischer, wirklicher Treiber, der halt einfach Vertrieb steigert. Dass du einfach, wenn du seriös und integer wirkst, dann hast du halt wirklich einen, machst du mehr Abschlüsse. Das finde ich auch logisch. Und da kannst du nämlich zum Beispiel auf die unseriösen Filmfluencer dich mal fokussieren und mal schauen, was die machen. Die tun ja alle, ne? So. Die haben ja ihre Rolex, meistens gefaked, okay, aber trotzdem haben die halt eine gefakte Rolex, haben sich irgendwo einen krassen Wagen gemietet, der aber auch Erfolg suggeriert und so weiter. Die treten aber zumindest so auf und die haben dann Erfolg. Und ich glaube nicht, ich habe noch keinen Filmfluencer gesehen, der sagt, ich habe hier einen Hoodie an, ich bin voll cool. Mhm. Ne? Also von den schlechten meine ich jetzt. Deswegen muss man es nicht machen, glaube ich. Man muss.
Ja. Das heißt sogar, dass es das was ausschließt. Also es klingt jetzt so, wenn du seriös sein willst, zeige nichts Privates. Dann sei auch bitte genau nur die
Berufsgestalt. Nee, das musst du eben genau nicht, weil die haben ja einfach, das haben die mir mit Zahlen bewiesen. Ich habe keine Ahnung, wie die es genau heißen, aber zumindest, du kannst halt einfach sehen, plus, wenn die Zahl positiv ist aus diesen ganzen Studien, dann hat es einen positiven Einfluss auf den Vertrieb. Wenn die negativ ist, dann hat es einen negativen Einfluss auf den Vertrieb. Und die war fast bei null. Also die war quasi 0,0001 minus. Also war voll irrelevant. Okay. Also heißt einfach, es ist irrelevant. Du kannst das machen, das ist schön. Und ich glaube, es ist gut für Follower, aber nicht für den Vertrieb. Und das war die Untersuchung. Ne?
Okay. Ihr habt ja, oder die Studienautoren haben ja dann auch einen sogenannten Finfluence-Faktor bestimmt. Vielleicht kannst du mal erklären, der soll ja die Abschlussbereitschaft quasi Indikator dafür sein. Vielleicht kannst du mal erklären, wie habt ihr den gemessen? So und ja.
Der ist eher ein Kollateralschaden der Studie gewesen. Das war nicht das Ziel, irgendeinen Faktor, sondern es war einfach genau, wo die mir dann immer die ganzen Zahlen gezeigt haben. Dass ich dachte, das ist so cool, wenn ich bei den verschiedenen Leuten Zahlen mir anschauen kann und sage, es waren zum Beispiel, es hat sowas wie Reichweite und Reputation zum Beispiel, konntest du Zahlen, das ist ganz stark vereinfacht. Reichweite und Reputation kannst du auf der einen Seite und auch zum Beispiel Integrität und Seriosität kannst du halt schauen. Und da hast du quasi einzelne Zahlen. Und da haben wir festgestellt, die sind halt unterschiedlich stark. Und das Spannende war halt einfach, dass du schauen kannst, wie dieser, wir haben es dann Finfluence-Faktor genannt, weil wir irgendeinen Namen brauchten, dass du halt einen unterschiedlichen Faktor hast zwischen einem Follower und zwischen einem, wir haben ja geschaut, hast du schon mal abgeschlossen oder hast schon mal ein Beratungsgespräch gehabt, bei Basti Kunge jetzt zum Beispiel, oder bist du nur Follower? Und dann kannst du sehen, dass die unterschiedlich stark sind. Also meinetwegen, die einen vertrauen da mehr und die anderen mal weniger. Und der wird einfach quasi errechnet oder wird errechnet aus sowas wie Reichweite, enge Beziehungen, was war ich heute? Integrität, Seriosität und sowas. Und daraus quasi lässt sich ein Wert ermitteln. Und das könntest du ja über die Zeit, weil ich fand das interessant, weil nämlich nur was ich messen kann, kann ich auch steuern. Ne? Und jetzt mal interessant halt für größer, wenn ich jetzt im Konzern, wenn ich wie Allianz oder sowas bin, habt einfach 4000 Agenturen. Und die machen da irgendwas. Ne? Mich hat ja immer gestört, dass du sagst, ja, bei Social Media, das macht voll Spaß. Ja, macht's, das ist voll okay, kann ja auch Spaß machen, habe ich nichts dagegen. Aber das, du machst ja auch ein Büro auf, um irgendwas, im Endeffekt willst du ja auch, ich bezahle bei Rewe mein Brot nie mit Spaß. Die wollen immer Geld haben. Und das mal zu schauen, okay, wie zahlt es in den Vertrieb ein? Das kannst du damit messen. Das fand ich mal interessant. Aber wie gesagt, das war nicht das Ziel, sondern es ist einfach nur gesagt, okay, wir können sagen, das sind Influencer. Und dann schauen wir, können auch rausfinden, gut, die sind unterschiedlich stark und die einen, und wir konnten auch sehen, die sind alle, also mit denen ich gesprochen habe, die andersrum, die ich mitgebracht habe, die sind ja, wir haben von ganz großen bis zu ganz kleinen, also ne, mit hunderttausende Follower, aber auch mit 4000 Follower, wo du auch siehst, die Followerstärke ist vollkommen irrelevant. Mhm. Aber du konntest halt sehen, die einen haben meinetwegen mehr auf Seriosität da mehr Punkte, die anderen haben mehr auf Reichweite und was weiß ich. Und das konntest du quasi in einem Wert dann zusammenrechnen.
Ja, aber kann man denn sagen, was jetzt, welcher Wert, also die größte Korrelation zur Abschlussbereitschaft hat? Also ist es dann Seriosität beispielsweise?
Nee, also es gibt zwei Sachen, die man sagen kann. Das eine war, die haben einen neuen Wert zu diesem Modell, was die genommen haben, haben die was Neues rausgefunden. Und zwar, die haben es dann, ich weiß gar nicht, wie sie es genannt haben, aber im Prinzip sind sowas wie Testsiegel und, was jetzt nicht groß verwundert, aber halt so Testsiegel und Kundenbewertungen und sowas. Die haben einen direkten, die haben es moderierenden Einfluss auf die Integrität gehabt. Mhm. So wurde das von denen genannt. Also das zumindest halt, ne, das ist sehr gut. Wie stark, das kann man noch nicht sagen, das soll weiter erforscht werden in Zukunft. Und das zweite war, sie haben es dann parasoziale Beziehung genannt. Das war quasi mit der stärkste Wert, wo du sagst, der konnte einfach, der hat im Prinzip auf zwei verschiedene Art und Weisen in die Abschlussbereitschaft eingezahlt. Deswegen ist das der stärkste Wert, aber im Prinzip kann man sagen, weil ich so, ne, die Reichweite, Regelmäßigkeit von Content, unhalt seriöse Signale, nenne ich es mal. Die sind einfach relevant.
Du hast gerade gesagt, es soll weiter erforscht werden. Und du hast uns ja im Vorgespräch schon gesagt, dass an der Westfälischen Hochschule dann jetzt auch ein Finfluencer-Institut entstehen soll. Was soll denn dann da genau erforscht werden? Und bist du auch involviert?
Ja, also Ideengeber auf jeden Fall. Ja, ich bin mit involviert, aber ich bin kein ich werde wahrscheinlich mal Praxissachen mit bei reinbringen oder sowas. Die Sache ist einfach, dass wir gemerkt haben und dass die gemerkten Professoren, okay, das ist ein spannendes Feld, krass, das hat weltweit noch keiner erforscht, können wir voll coole Sachen machen. Plus, da gibt es ganz viele Themen, die uns noch interessieren. Und jetzt zum Beispiel, ne, was hat denn jetzt eigentlich, haben irgendwelche Testsiege unterschiedlichen Einfluss auf die Abschlussbereitschaft? Sind Kundenbewertungen wichtiger als Testsiege zum Beispiel? Es wurden auch schon zwei, eine Bachelor- und eine Masterarbeit vergeben. Die eine hat sich befasst sich mit der Einstiegsfrage, die du hattest. Wie sehr, welchen Einfluss haben denn Finfluencer wirklich auf die Finanzbildung oder von Leuten? Damit befasst sich eine. Und das andere war, welche Leitmotive folgen Finfluencer und haben die unterschiedlichen Einflüsse aus einer Art. Also es gibt einfach ganz, ganz viele Themen, wo wir merken, die einfach spannend sind, also die ich auch sogar spannend finde, nicht nur wissenschaftlich. Und deswegen wurde gesagt, ja, dann gründen wir doch so ein Finfluencer-Institut. Und sage, ja, voll cool, klar.
Mega spannend, weil alleine schon die Frage würde mich auch interessieren, wenn man sagt, pass mal auf, ich weiß jetzt ungefähr, was Finfluencer für einen Einfluss auf Kunden haben, aber Finfluencer können natürlich auch einen Einfluss auf Vermittler zum Beispiel selbst haben, logischerweise. Das würde mich interessieren.
Das ist zum Beispiel aber auch eine Randnotiz in der Studie gewesen, also einfach im B2B-Bereich, weil wir haben ja ganz viele von den Followern von unseren Filmfluencern, also wir reden ja, ich glaube, Antworten gab es insgesamt 2000, haben wir in dieser Studie mitgemacht. Irgendwas über 700 waren so komplett erfolgreich und nutzbar und was weiß ich. Aber wir haben ja auch abgefragt, arbeitest du in der Finanzbranche oder nicht? Mhm. Und das wollte ich mit reinhaben, um zu sagen, dass wir zumindest mal rausrechnen können und gucken, ob es wirklich Endkunden nur relevant ist oder auch nur für uns. Und das haben die rausgerechnet und haben dann spannenderweise festgestellt, dass es vollkommen irrelevant ist. Also die Ergebnisse, die wir da haben, die treffen sowohl für Endkunden als auch im B2B-Bereich. Also abgesehen vom halt im Abschlusspunkt. Ne? Also du schließt halt keiner ab. Aber der ganze Rest ist identisch.
Also muss man, glaube ich, jetzt letztlich auch gar keinen Skrupel haben und wenn man Maklern rät, werdet Finfluencer.
Nee, gar nicht. Nicht nur keinen Skrupel, sondern zu sagen, also wenn ihr online aktiv seid, seid ihr Finfluencer und jetzt könnt ihr halt nur sagen, ja, werdet Gute. Also
setzt euch keine Masken auf.
Oder gerade.
Guckst mich so erwartungsvoll an. Erstens mag ich den Blick voll, deswegen genieße ich ihn kurz. Oh. Und zweitens weiß ich, dass dann mein großer Auftritt gekommen ist, und zwar, dass ich dir nämlich drei total unabgesprochene Halbsätze präsentiere, wenn ich sie finden würde. Die sind auch für mich unvorbereitet. die du dann beenden darfst.
Ah.
Ich hoffe, du bist wahnsinnig aufgeregt. Erster Satz. Wenn ich nicht ständig über Finanz- und Versicherungsthemen reden müsste, würde ich gerne mal einen Podcast über
Fake News machen.
Oh Gott.
Sorry, das hast du mir gerade vorher noch erzählt. Ich fand das wirklich spannend.
Oder? Wir hatten den Plan, wir machen zu dritt einfach einen Podcast über Schwurbler, Verschwörungstheorien und alles, was damit zu tun hat. Weitersetzen, da bin ich jetzt wirklich gespannt drauf, weil du musst den, glaube ich, ein bisschen erklären. Handy-TV ist für mich...
Oh, das ist meine Magisterarbeit gewesen, genau, die ich 2010 geschrieben habe. Und immer, ich habe vor zwei Jahren mal wieder reingeschaut, ich habe sie gefunden und war dann doch stolz auf mich. Ich habe sie 2008 habe ich sie geschrieben. Na, da waren halt die Smartphones noch gar nicht so, wie sie jetzt sind, ne? Kinder, da waren die Smartphones noch nicht so groß, da waren die halt noch kleiner. Und zumindest war meine These, eine von den Thesen war halt, dass die Handys genauso groß sein werden wie Hände. Mhm. Was ja stimmt, der Bildschirm ist genauso groß. Und da ging es einfach so um Restzeitnutzung. Also früher stand man an Bushaltestellen oder Straßenbahnhaltestellen und hat halt einfach nichts gemacht, was Langeweile halt gehabt. Und da war deine These ja durch dieses Handy-TV, wenn halt da halt ständig Filme kommen. Gut, ich wusste nicht, dass man streamen kann, wusste ich damals noch nicht, obwohl ich YouTube gab. Aber dass dann halt Leute weniger Langeweile quasi haben, ne, und einfach mehr sich quasi sowas anschauen.
Wann hast du die geschrieben?
Ich habe 2008 angefangen und 2009 fertig.
Nostradamus, der Handy-TV. Ach komm, ich diesen Satz bin ich nicht gerne. So, und jetzt immer total ernsthaft zum Schluss, bevor Martin Thaler wieder einen lustigen Witz zur Verabschiedung macht. Ich bin Mitglied beim EHRE Health Research e.V., weil...
Gewesen, muss ich auch mit sagen.
Ja, toll.
Aber und weil das auch ein guter Bekannter gegründet hat. Und da ging es einfach wir haben das gemacht. Das war zum Start von den ganzen, wer ist das? VR-Sachen. Wer ist das denn? Virtual Reality Zeugs, genau. Ja. Und darüber haben wir quasi, hat der gemeint, lass uns doch sowas mal tun, um zu schauen, wie man das medizinisch verwenden kann. Also wie man es quasi für Psychologie, aus Mental Health Gründen nennt man das, glaube ich, heute, wie man das da irgendwie mit benutzen kann. Und da bin ich quasi mit reingekommen im Sinne von, ich habe da die Kompetenz aus Mediensicht da reingebracht. Mhm. Aber nicht mehr bin ich. Keine Zeit, und das ist in Köln.
Sehr schade. Aber du hattest auch noch irgendwas ehrenamtlich, was ich jetzt natürlich vergessen habe. Ich wollte noch was reinbringen. Irgendwas mit Fußball gemacht. Machst du das wenigstens noch?
Das haben wir gemacht, nicht mehr. Das würden wir aber. Der Gedanke war ja einfach damals, wir haben es ja zur EM 2008 und dann zur WM oder 2010, ne? Ja,
ja,
genau. EM 2008 zur WM. Und das war halt einfach... wir haben quasi eine Tour gemacht, nicht wir. Ich habe das nur organisiert und habe das Online-Sachen gemacht. Ein anderer Marco, der mit hier geschrieben wird, der ist quasi bei der EM, ist ja einfach durch verschiedene Städte in Deutschland gereist, bis runter dann, weil das war in Österreich, Schweiz, die EM. Und bis darunter ist er quasi gereist. Und wir sind bei verschiedenen Fußballvereinen vorbeigegangen, die haben uns Sachen gespendet, die haben wir dann bei eBay verkauft, glaube ich, und haben dafür irgendwelche sozialen Sachen, ich glaube, wir haben eine Förderschule unterstützt oder sowas. Ja, aber das haben wir schon mal überlegt gehabt, das vielleicht mal wieder zu machen. Vielleicht ja, machen wir das mit der Versicherungsbranche, ja.
Hey, los geht's, Aufruf ist gestartet. ich habe es großspurig anmoderiert, wir haben noch kurz Zeit für deinen Witz.
Den hört ihr in unserem neuen Podcast, Fake News, mit mir und Marco.
Sehr stark, richtig.
Jeden Dienstag auf Apple TV.
Richtig.
Moment, eigentlich war das doch der unnötig komplizierte Podcast, den wir machen wollten.
Der kommt auch noch.
Richtig.
So viel in der Pipeline.
Deswegen hören wir jetzt mit diesem Podcast auf, mit Lachs Blau, denn wir planen den unnötig komplizierten Podcast, den Verschwörungspodcast und noch so viel mehr. Vielen Dank an die liebe Redaktion, vielen Dank an die liebe Technik, vielen Dank an alle, die hier gerade in dem Studio noch mit rumstehen. Vielen Dank an dich, lieber Martin, und natürlich vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst, der Königsmacher Marco Petersohn. Nee, warte mal, jetzt habe ich es falsch gesagt. Nicht der Königsmacher, sondern...
Der Königsmacher-Macher.
Richtig, danke, der Königsmacher-Macher, Marco Petersohn, jetzt aber.
Im Königsmacher-Podcast, danke, dass ich hier sein durfte. Und danke übrigens für den Ventilator hier.
Oder, der ist toll. Den lassen wir hier. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Lachs Blau, der Versicherungspodcast. Lachs Blau.